Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Genau 4 Wochen ist es her, dass die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober israelische Einwohner brutal angegriffen, ermordet und gedemütigt hat. Seitdem erleben wir in Deutschland eine neue Welle des Antisemitismus. Jüdische Mitbürgerinnen auch hier in Deutschland sind im Ausnahmezustand. Veranstaltungen finden unter Polizeischutz statt.
Was wir seit dem 7. Oktober sehen, ist Judenhass auf einem in Deutschland seit Jahrzehnten nicht mehr dagewesenen Niveau.
So Felix Klein, Beauftragter für den Kampf gegen Antisemitismus. Heute in Berlin, da stellte er das 12. zivilgesellschaftliche Lagebild Antisemitismus vor. Ein 24-Seiten-Papier erarbeitet von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Der Bericht verzeichnet vor allem Fälle von Antisemitismus von rechts, Angriffe auf Gedenkstätten und Erinnerungsorte, wie sich deren Arbeit in der aktuellen Situation verändert hat. Darüber sprechen wir gleich. Vorher aber stellt Sebastian Engelbrecht die wichtigsten Punkte des Berichts vor.
Der Tenor des Berichts: Antisemitismus in Deutschland nimmt zu. Auch nach dem Überfall der terroristischen Hamas auf Israel vor genau einem Monat. In Berlin fliegen Molotow-Cocktails auf eine Synagoge. Wohnungen von Juden werden mit dem Davidsstern markiert. Nicolas Lelle von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die den Jahresbericht erstellt, erklärt, das Massaker der Hamas an Israelis vom 7. Oktober habe gezeigt, dass der Antisemitismus zur Tat, zum Pogrom dränge, wenn er nicht genügend bekämpft werde. Im Blick auf die Lage in Deutschland sagt Lelle:
Die bittere Bilanz, glaube ich, der letzten Wochen lautet, Antisemitismus hat einen Platz in Deutschland. Und das heißt auch, dass der Platz für Jüdinnen und Juden hier kleiner wird. Wir müssen uns als Gesellschaft fragen, als Gesamtgesellschaft fragen, ob wir bisher genug getan haben gegen Antisemitismus. Eine ehrliche und selbstkritische Antwort darauf lautet vermutlich nein.
2 Tage vor dem Tag des Gedenkens an die antijüdischen Pogrome des 9. November 1938 sagt Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung:
Es ist nicht das Jahr 1938. Das Gift des Antisemitismus existiert zwar noch immer, es zeigt sich gerade jetzt besonders stark. Aber im Jahr 2023 leben wir in einer gefestigten Demokratie mit einem Rechtsstaat, der sie schützt und verteidigt.
Man habe sich in Deutschland für immun gegen Antisemitismus gehalten, meint Klein. Das Thema Shoah sei in der Bildung zum Teil vernachlässigt worden. In ihrem Lagebericht Antisemitismus lenkt die Amadeo-Antonio-Stiftung den Blick vor allem auf Angriffe gegen Shoah-Gedenkstätten. In der KZ-Gedenkstätte Buchenwald zum Beispiel habe man im vergangenen Sommer wöchentlich Hakenkreuz-Schmierereien entdeckt. In Saarbrücken sei ein Gedenkstein mit der Aufschrift »Nie wieder Faschismus« mit einer Palästina-Flagge besprüht worden. Die Stiftung stellt in ihrem Lagebericht einen Zusammenhang zwischen pro-palästinensisch-antisemitischen Demonstrationen und den Angriffen auf das Shoah-Gedenken fest. Israel-bezogener Antisemitismus und sogenannter Post-Shoah-Antisemitismus, also die Leugnung des Holocaust, ergänzten sich. Die extreme Rechte in Deutschland greife die Erinnerung an die Shoah seit Jahrzehnten an und sie setze diese Angriffe im Windschatten der Verherrlichung des Terrors gegen Israel fort, heißt es in dem Lagebericht.
Soweit das heute vorgestellte 12. zivilgesellschaftliche Lagebild Antisemitismus, ein Bericht der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und ich bin jetzt verbunden mit Jens-Christian Wagner. Er ist Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Schönen guten Abend, Herr Wagner.
Guten Abend, Frau Burkhardt.
Der Bericht ist übertitelt mit Angriff auf die Erinnerung. Auch Ihre Einrichtungen werden in dem Bericht erwähnt. Wir haben es gerade gehört, wöchentliche Hakenkreuz-Schmierereien in Buchenwald. Inwiefern haben solche Angriffe zugenommen?
Nun, das ist eine Entwicklung, die schleichend zugenommen hat und auch konjunkturell bedingt ist. Wir haben immer mal wieder Wellen gehabt von rechtsextremen Übergriffen, vor allen Dingen natürlich in den 90er Jahren, in den sogenannten Baseballschlägerjahren. Danach war es einige Jahre dann doch ruhiger und seit 2015 sehen wir eine Zunahme und tatsächlich hat diese Zunahme sich in den letzten Monaten nochmal deutlich beschleunigt. Also wir hatten vielleicht im letzten Jahr alle paar Monate rechtsextreme Vorfälle mit Schmierereien, mit Übergriffen, mit beschmierten Schildern und dergleichen. dann war das alle paar Wochen Anfang des Jahres und jetzt über den Sommer war das mindestens einmal die Woche, teilweise sogar täglich.
Weil Sie jetzt gerade sagten, seit 2015 hatte ich jetzt den Eindruck, dass es dann immer eine Reaktion gibt auf politische Ereignisse, aber wenn Sie sagen, dass das jetzt den ganzen Sommer schon so lief, dann ist das wahrscheinlich ein Kurzschluss.
Das ist insofern ein Kurzschluss, als das, was wir im Augenblick in den Gedenkstätten merken, keine Reaktion ist auf den Krieg in Nahost und auf den Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober, sondern die Übergriffe, die wir sehen, haben einen autochthonen, gewissermaßen klassischen deutschen Hintergrund. Das sind deutsche Rechtsextreme, das sind keine Islamisten oder migrantisch geprägten Antisemiten, die in den Gedenkstätten auflaufen und dort Schändungen vornehmen, sondern das hat einen rechtsextremen deutschen Hintergrund. Und das haben wir in den letzten Monaten sehr stark gemerkt. Und aber natürlich ist das ein gewisser Reflex auf eine politische Lage. Und die Gedenkstätte Buchenwald ist in einem Bundesland, das Thüringen heißt. Und in Thüringen ist die AfD im Augenblick in Wählerumfragen bei 34-35%. Eine Partei, die von einem Mann wie Björn Höcke hier in Thüringen geführt wird, der ständig vom sogenannten Schuldkult redet, mit dem Gedenkstättenarbeit diskreditiert wird und der eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert hat. Das ist der historische und das ist der aktuelle politische Hintergrund, vor dem die Schändungen in den Gedenkstätten stattfinden.
Der Trend, dass Antisemitismus in Deutschland bei jungen Menschen stärker ausgeprägt ist als bei Älteren, den haben wir auch zu verzeichnen, der muss ja alarmieren. Das könnte ja auch bedeuten, wenn Sie sagen, dass die politische Einflussnahme, wie zum Beispiel durch die AfD oder Björn Höcke, so gut funktioniert, könnte es auch daran liegen, dass die Erinnerungsarbeit auch der Zeitzeugen des Holocaust am Ende nichts gebracht hat oder nicht genug?
Nun, tatsächlich erleben wir so etwas wie eine erinnerungspolitische Diskursverschiebung, einen erinnerungspolitischen Klimawandel in Deutschland. Und da spielt der Höhenflug der AfD, die Zunahme von Nationalismus, Rassismus und auch Antisemitismus in Deutschland sicherlich eine Rolle, aber nicht die einzige Rolle. Ein anderer Grund ist ganz wesentlich die Radikalisierung, die im Netz stattfindet und auch die Verbreitung von Wissenschaftsfeindlichkeit, von Fake News, Fake History im Netz. Da hat die Corona-Pandemie auch eine ganz erhebliche Rolle gespielt. Das wurde dann noch einmal radikalisiert im Zusammenhang mit Verschwörungslegenden, auch der Reichsbürgerideologie nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Und selbstverständlich spielt auch der wachsende zeitliche Abstand zu den Geschehnissen 1945 eine Rolle. Wir haben es mittlerweile in den Gedenkstätten mit Jugendlichen zu tun, die uns besuchen, deren Großeltern aus generationellen Gründen den Nationalsozialismus schon gar nicht mehr selbst erlebt haben. Das heißt, es gibt keine persönlichen Bezüge mehr zu der Geschichte des Nationalsozialismus und für Jugendliche, die in die Gedenkstätten kommen, völlig unabhängig davon, ob die aus einem autochthonen deutschen Haushalt kommen oder ob es sich um Nachkommen von Zugewanderten handelt, für die ist der Nationalsozialismus erstmal etwas, was irgendwann im finsteren Mittelalter stattgefunden hat. Und da müssen wir auch in der Gedenkstättendidaktik neue Wege gehen. Und letzter Punkt. Tatsächlich haben die Überlebenden des Nationalsozialismus, die Überlebenden der Konzentrationslager in den letzten 80 Jahren immer eine Rolle als Schutzschirm gespielt, wenn es um die Erinnerungskultur und die Gedenkstättenarbeit in Deutschland ging. Und immer dann, wenn sich Antisemitismus zeigte, wenn es Übergriffe auf Gedenkstätten gab, dann haben sich die Überlebenden zu Wort gemeldet. Und auch das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil es eben fast keine Überlebenden mehr gibt. Dieser Schutzschirm ist nicht nur brüchig geworden, es gibt ihn vielfach gar nicht mehr. Und jetzt liegt es an uns, uns gegen diese Erscheinungsformen von Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus, aber auch Muslimfeindlichkeit übrigens, zu wenden.
Sie haben gerade gesagt, Herr Wagner, Sie müssen da jetzt neue Wege gehen. Welche könnten das denn sein?
Ich glaube, wir haben uns viel zu lange darauf beschränkt, nur um die Opfer zu trauern, ohne danach zu fragen, warum diese Menschen überhaupt zu Opfern wurden, wer sie zu Opfern gemacht hat. Und das heißt letzten Endes, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie die nationalsozialistische Gesellschaft als eine radikal rassistisch und antisemitisch formierte Gesellschaft funktioniert hat, mit Wechselwirkungen zwischen Integrationsangeboten an die Mehrheitsgesellschaft und der Exklusion, der Ausgrenzung, der Verfolgung und dem Mord am Ende an denen, die nicht zur propagierten Volksgemeinschaft gehörten. Und das hat viel mit autoritärem Denken zu tun, das hat mit Verheißungen der Ungleichheit zu tun, mit Kriminalisierungsdiskursen gegenüber Minderheiten, die als vermeintlich gefährlich oder der Mehrheitsgesellschaft auf der Tasche liegend diskreditiert wurden. Und mit solchen Themen müssen wir uns beschäftigen in historischer Perspektive, also immer sauber aus der Geschichte herausgearbeitet, nach allen Regeln der Quellenkritik und wissenschaftlich fundiert. Und dann können wir aber, wenn wir auf die Formen und Mechanismen der Ausgrenzung im Nationalsozialismus blicken, durchaus Aktualitätsbezüge herstellen und fragen, wie heute eigentlich Ausgrenzung funktioniert. Und das haben wir zu wenig gemacht. Wir haben also uns zu stark gewissermaßen opferzentristisch darauf beschränkt, um die Opfer zu trauern, oder wir haben uns sogar mit den Opfern identifiziert, was meines Erachtens aus der Posttätergesellschaft heraus eine Anmaßung ist. Da hat die Erinnerungskultur teilweise auch Züge von Entlastungsdiskursen gehabt. Und da brauchen wir eine ehrlichere, eine offenere Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen, die vielleicht auch bisweilen wehtut. Wir müssen uns gewissermaßen von der Wohlfühl-Erinnerungskultur verabschieden.
Jetzt haben Sie, Herr Wagner, vorhin gesagt, Sie haben vielleicht in Ihrer Arbeit zu wenig darauf geschaut, wie Ausgrenzung funktioniert. Wir sehen gerade, wie Israel-Kritik im Israel-bezogenen Antisemitismus umschlägt und zum Beispiel Jüdinnen und Juden in Deutschland pauschal für alle Entscheidungen der israelischen Regierung verantwortlich gemacht werden. Wie kann man im Alltag oder in der politischen Debatte dem entgegenwirken?
Indem wir ehrlich zueinander sind und deutlich machen, dass selbstverständlich Kritik an der israelischen Regierung und auch an der israelischen Siedlungspolitik völlig legitim ist, dass es aber nicht nur falsch ist, sondern Antisemitismus offenbart, dafür sozusagen den Staat Israel kollektiv in Haftung zu nehmen und vor allen Dingen seine Menschen in Haftung zu nehmen, bis dahin, dass explizit oder implizit das Existenzrecht abgesprochen wird. Und da sind sämtliche Grenzen des, wie ich finde, des Sagbaren überschritten. Wir müssen in der Gedenkstättenarbeit deutlich machen, wo dieser Antisemitismus herkommt. Und das betrifft eben nicht nur den klassischen deutsch-nationalistischen Antisemitismus, der seine radikalste Ausprägung im Nationalsozialismus erfahren hat, sondern das bezieht sich auch auf religiösen Antisemitismus, übrigens auch aus den christlichen Kirchen, insbesondere aus dem deutschen Protestantismus. Das war in den 20er Jahren extrem virulent. Bis hin natürlich auch zu islamistischem oder muslimischem oder arabischstämmigen Antisemitismus, der Israel bezogen ist. Und letzter Punkt, wir müssen uns mit Verschwörungslegenden auseinandersetzen. Vieles, was wir im Augenblick auf den Straßen hören, an sich als Kritik am israelischen Vorgehen im Gaza gerierend, ist tatsächlich ein militanter Antisemitismus, der ganz, ganz traditionell ist und genau diese Verschwörungslegenden transportiert, also die der jüdischen Weltverschwörung.
Das sagt Jens-Christian Wagner. Er leitet die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau DORA. Und wir sprachen über das heute in Berlin vorgestellte 12. zivilgesellschaftliche Lagebild Antisemitismus. Herr Wagner, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.